Wunderschönen guten Morgen zusammen. Nochmal. Guten Morgen. Yeah. Wunderbar. Geht's euch gut? Wem geht's sehr gut? Geht doch. Halleluja. Ich möchte gerne heute direkt ins Thema reinspringen. Dankeschön, Lobpreisteam. Ihr habt wieder einen großartigen Job gemacht. Übrigens, sie waren gestern mehrere Stunden draußen auf der Straße in Neuwied bei so einem langen Festival. Wie lang ging das? 5, 6, 7 Stunden? Hallo? Also heute, was? Von 13 Uhr bis 9 Uhr. Meine Güte, das ist ein Marathon, oder? Also sie waren jetzt nicht alleine dort, da waren ja noch andere Bands dabei. Aber das ist doch einfach fantastisch. Und jetzt heute Morgen sind sie wieder hier am Start für uns. Und danke dafür, danke für euren Einsatz. Das ist wirklich großartig. Können wir Ihnen mal ein Dankeschön sagen? Wie gesagt, ich möchte gern direkt reinspringen in unsere Botschaft. Aufbruch zum Durchbruch. Das ist im Moment unser Thema, was uns beschäftigt. Und es ist nicht einfach ein Thema, es ist eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wollen wir einfach Raum geben und sagen, Gott, begegne uns da drin. Und ich möchte direkt zu Anfang ein paar Sätze lesen aus einem Psalm, und zwar ist es der Psalm 84. Da heißt es, wie lieblich, Gott, sind deine Wohnungen. Pass mal auf, warte mal, ich muss mal gerade übersetzen. Ja, hier. Wie lieblich, Gott, sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Meine Seele, mein Herz, mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Ich habe mal ganz bewusst hier so eine ältere Übersetzung genommen, das ist die Elberfelder Übersetzung, weil manche Sachen, die bringen die einfach nochmal so richtig kernig so auf den Punkt. Es sehnt sich mein Herz nach dir. Es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Die Vorhöfe des Herrn sind so ein Bild für dieses, man kommt hinein in die Gegenwart Gottes. Man kommt, Psalm 100 hat dieses Bild von dem Tempel. Ja? Da gibt es eben diesen Vorhof, dann gibt es das Heiligtum und dann gibt es das Allerheiligste. Und dieser Vorhof, diese Sehnsucht nach den Vorhöfen des Herrn, drückt diese Sehnsucht aus nach Begegnung mit Gott, sich hinzuzubewegen in die Gegenwart Gottes. Und das ist wirklich gerade auffällig, mal wieder bei dem Psalmisten, besonders bei David, diese tiefe, tiefe Sehnsucht. Sehnt sich mein Herz. Mein Leib sogar, mein ganzer Körper. Und wir jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Jauchzen ist nichts anderes, muss man ja für heute übersetzen. Das versteht heute kaum noch einer. Jauchzen hat nichts mit Jammern zu tun und Schluchzen, sondern jauchzen heißt nichts anderes als jubeln. Jubeln, feiern und am besten noch tanzen dabei. Ja? Jubeln, feiern, total außer sich sein vor Freude. Falls jemand vergessen hat, wie das funktioniert, dann geht einfach mal irgendwie so. Es gibt so ein paar sportliche Ereignisse, da kann man manchmal einiges von lernen, wie Leute begeistert sein können, für wenn jemand ein Tor schießt oder sonst wie, oder wenn die gegnerische Mannschaft verliert auch. Ne? Okay, also manche Leute finden das, wir kennen ja das Thema, also in unseren traditionellen Kirchen, und das sage ich mit allergrößtem Respekt, was unsere Kirchen im Laufe der Jahrhunderte auch an Arbeit geleistet haben und immer wieder Menschen gedient haben. Aber irgendwie hat sich da so eine Kultur festgesetzt von Stillsein, Schweigen, ja? Nicht so laut sein, nicht so viel mucksen. Und wenn du dich fragst, was uns unterscheidet von anderen, dann denken wir, im Gegensatz zu Stillsein, und das Stillsein hat seinen Platz, aber wir denken, wenn wir Gottesdienst zusammen feiern, dann wollen wir gemeinsam laut sein. Amen? Und zwar nehmen wir das sehr wörtlich, wenn die Bibel sagt, liebe den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Und deshalb singen wir nicht einfach nur Lieder mit, sondern wir hängen uns da rein von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft. Und dahinter steckt nicht einfach nur irgendwie, was wir so performen, irgendwie um eine tolle Performance hier abzuliefern, ein tolles Konzert oder sowas. Nein, dahinter steckt genau diese Sehnsucht. Es sehnt sich. Schmachten, das ist ja auch nur ein ziemlich krasses Wort, gell? Es sehnt sich meine Seele nach dir, nach dieser lebendigen Begegnung mit Gott. Glücklich sind, schreibt er weiter, glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Nicht, weil sie müssen, sondern da passiert etwas. Wenn ein Mensch Gott begegnet, so richtig von Herz zu Herz und dein Herz vom Herzen Gottes berührt wird, dann passiert einfach etwas. Da wird was geöffnet. Aber es braucht tatsächlich diesen Augenblick, sich zu öffnen, sich bewusst darauf einzulassen, zu sagen, ja, ich will das. Ja, David, der Psalmist, hat ja, wie gesagt, viele Psalmen geschrieben und an anderer Stelle sagt er tatsächlich sogar solche Sachen wie, ich will den Herrn loben. An der anderen Stelle sagt er, hey Seele, warum hängst du so durch? Was ist los mit dir? Warum hängst du so depressiv in den Seilen? Da sagt er, ich will den Herrn loben. Das ist eine Entscheidung, sich auszurichten. Und manchmal ist man so gefangen wie in so einem emotionalen Korsett, ja, das uns so umklammert und man fühlt sich gar nicht frei. Aber es geht nicht darum, ob du dich frei fühlst, sondern es geht darum, dass du glaubst, dass dein Herz mit Gott versöhnt ist und dass du in Christus frei bist, egal ob du dich danach fühlst. Ja, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen sogar durchs Tränental. Und davon hatte David einige. Und sie machen es zu einem Quellort. Mir gefällt diese Gesinnung. Wir bringen Veränderung. Wir lassen uns nicht prägen von unserem Umfeld, egal was für ein Ort es ist, auch wenn es ein Tränental ist. Wörtlich heißt es hier, es ist ein ganz konkretes Tal hier tatsächlich gemeint, was bekannt dafür war, dass es sehr, sehr trocken war. Sehr trocken, sehr dürr und genau dieses Bild greift der Psalmist David hier auf und sagt, sie gehen, die Leute, die ihre Stärke in dir haben, sie gehen durch ein Tränental, aber sie jammern nicht im Tränental, sondern sie haben etwas in sich, was Veränderung bringt in dieses Tränental hinein. Sie lassen es nicht als ein Tränental zurück, sondern sie verändern es und machen es zu einem Quellort. Bist du dabei, Koblenz zu einem Quellort zu machen? Bist du dabei, dass diese Church, diese Kirche ein Quellort für Menschen in Koblenz wird? Amen. Und das braucht genau diese Gesinnung, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, diese innere Ausrichtung zu sagen, ja, ich will das, ich bin mit dabei und ich fokussiere meine ganze Sehnsucht, mein ganzes Verlangen da drauf. Und es geht so weiter. Das heißt, sie gehen durchs Tränental oder durchs Bakkertal heißt es eigentlich. Ein Bakker ist so eine Pflanze, die tatsächlich es schafft, in besonders dürren Gegenden zu überleben. Sie gehen durch das Tränental und sie machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Und pass auf, jetzt kommt was ganz Tolles. Und diejenigen, die solch eine Gesinnung in sich tragen, zu sagen, okay, hier ist ein dürres Tal. Aber davon lassen wir uns überhaupt nicht beeindrucken. Weil wir sehen eine andere Realität. Wir sehen die Realität des Reiches Gottes. Und das Realität, hast du schon mal drüber nachgedacht? Dein Wille geschehe wie im Himmel. Wenn wir an dieses Gebet denken, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, worauf ist eigentlich unser Fokus? Hast du mal darüber nachgedacht? Worauf ist unser Fokus? Wann ist denn tatsächlich, wenn wir in diese Richtung beten, unser Fokus auf den Himmel? Dass wir sagen, wie im Himmel. Ja, das sagt sich so schnell, wie im Himmel, so auf Erden. Aber wie viel Zeit verbringen wir eigentlich damit, diesen Fokus mal darauf zu lenken, wie im Himmel? Ja, wie ist es denn im Himmel? Gibt es im Himmel Armut? Gibt es im Himmel Krankheit? Gibt es im Himmel Depression? Gibt es im Himmel Krisen und Konflikte? Nichts davon. Ja, wir brauchen diese Inspiration durch den Geist Gottes, diesen Fokus wie im Himmel. Ja, wie ist es denn überhaupt im Himmel? Wie ist es denn in der Gegenwart Gottes? Wenn der Psalmist sagt, vor dir ist Freude die Fülle. Freude ist im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Freude. Freude soll im Gottesdienst sein. Der Gottesdienst, unser Leben soll nicht ab und zu mal Freudenmomente haben, sondern dass wir es kennen, dass es für uns normal ist, dass wir diese in dieser Freude leben, dass wir aus dieser Freude an Gott und dem, wer Gott ist, wie Gott ist, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist. Manchmal merke ich, dass unser Vokabular, wenn wir sagen, wir wollen mal Gott die Ehre geben, Gott danken, dass unser persönliches Vokabular, wenn wir selber mal Dank oder Lobpreis formulieren sollen, das ist ganz schnell zu Ende. Da fällt uns nichts mehr ein. Sagen, Gott, danke, du bist gut. Amen. Hast du schon mal gemerkt? Da kommt irgendwie dann nicht mehr viel. Da fällt einem einfach nichts mehr ein. Lies doch mal die Psalmen und schau mal da drauf, was da alles formuliert wird, wie Gott ist, wie Menschen Gott erfahren haben. Und lass mal dein Wortschatz damit bereichert werden. Wie ich eben zu den Kindern gesagt habe, das taucht ganz oft auf, wo David sagt, Gott, du bist mein Fels, du bist meine Festung. Und wenn ich das lese, dann denke ich immer an die Burg Eltz. Ich finde das einfach fantastisch. Ich meine, wo in der Welt hat jemand live und in Farbe so eine tolle Illustration wie Burg Eltz? Von diesem Satz, Gott, du bist mein Fels und du bist meine Festung. Ich meine, was ich so faszinierend an dieser Burg finde, die ist nicht einfach nur quadratisch, praktisch auf so einen Felsen aufgebaut worden, planiert und dann draufgesetzt, so wie er heute manchmal gebaut wird. Nein, die Form von dieser Burg wird bestimmt von der Form, die der Felsen hat. Ist das nicht fantastisch? Der Felsen hat eine bestimmte Form und er gibt die Form für die Burg vor. Ja, das sind doch tolle Bilder. Gott, ich danke dir. Du bist wie ein Felsen für mich. Ein Felsen ist ein fester Boden. Der Felsen gibt mir Sicherheit. Der Felsen gibt mir Geborgenheit. Der Felsen gibt mir, dass ich einen festen Stand habe in meinem Leben. Du bist mein Fels und meine Burg, mein Verteidigungssystem. Meine Güte, was geben Länder aus für Verteidigungssysteme? Und dann erproben sie immer wieder neue Raketen, um den anderen einzuschüchtern. Meine Güte, Millionen, Milliarden gehen da rein. Und wir können einfach sagen, Gott, du bist mein Verteidigungssystem, das Beste, was es in der Welt gibt. Das beste Aufklärungssystem, das beste Radar, das beste von allem. Amen. Ah, ich dachte schon, ihr seid gar nicht mehr weg. Ihr seid gar nicht mehr da. Wow. Gott, du bist mein Verteidigungssystem. Lobpreis. Ja, das ist Lobpreis. Lobpreis ist nicht nur, wenn wir hier Lieder singen, sondern wenn wir solche Worte nehmen, solche Psalmen, wie eben auch hier diesen Psalm 84, Gott die Ehre geben und uns danach ausrichten, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann kommt so ein cooler Satz da, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Wow, ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Das ist Sehnsucht. Und das ist eine klare Aussage, da stehe ich. Das ist mir wirklich wichtig in meinem Leben. Wie sind das da hingekommen? Okay. Aber damit wir das erfahren, brauchen wir genau das. Detox, göttliches Entgiftungsprogramm. Weil wir schleppen so viel in unserer Seele mit uns rum, das produziert so eine Schwerkraft, die uns immer wieder am Boden festhält. Vielleicht, wenn du Christ bist, hast du schon mal diesen Satz gelesen, steht irgendwo im Jesaja, ist jetzt auch nicht so wichtig, wo, da steht, die auf den Herrn harren, empfangen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Schon mal gehört? Dass sie auffahren und schweben wie mit Flügeln wie Adler. Damit der Adler fliegen kann, muss er erstmal ein Gesetz brechen. Ist dir das klar? Wenn du auffahren willst mit Flügeln wie Adler, im übertragenen Sinn, geistlich gesehen, musst du erstmal ein Gesetz brechen. Wow, jetzt stiftet der Pastor noch die Leute an, Gesetze zu brechen. Wow, was ist denn das für eine Kirche hier? Ah, ich muss aufpassen, wir haben ja ein paar Juristen hier, also peinlich. Natürlich, wenn ein Adler auffliegen will, muss er ein Gesetz brechen. Was für ein Gesetz? Das Gesetz der Gravitation. Richtig? Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, weil diese Formulierung natürlich etwas ungewöhnlich ist. Ein Gesetz brechen passt natürlich besser zu sagen, wir überwinden das Gesetz. Und trotzdem, wenn du es einfach mal aus dieser Perspektive betrachtest, das Gesetz der Gravitation ist ein Gesetz und du kannst eigentlich zunächst erstmal nichts dazu tun. Du musst ein anderes Gesetz zur Anwendung bringen, um dieses Gesetz zu überwinden. Sonst funktioniert es nicht. Also dieses Gesetz der Gravitation, das ist einfach Gesetz, das hält dich immer am Boden. Und deshalb gibt es Dinge in unserem Leben, die uns da hindern. Und das wollen wir heute Morgen noch mal ein bisschen anschauen. Und zwar starten wir ruhig noch mal mit diesem Gebet von David. Erschaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Inneren. Ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung, zu sagen, Gott, schaff in mir ein reines Herz. Auch dahinter steckt wieder eine tiefe Sehnsucht. In der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, werden wir aufgeklärt, dass selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also irgendwas ist da mit unserem Herzen los. Es muss in einen bestimmten Zustand hineinkommen, damit wir Begegnung mit Gott erleben können. Mit anderen Worten, wenn wir nicht in diesen Zustand kommen, können wir Gott nicht sehen und nicht erleben. Wir haben vielleicht eine Ahnung, wir hatten auch mal Erfahrungen mit Gott gemacht, vielleicht mehr oder weniger. Aber so richtig drin sind wir nicht mehr. Es ist nicht mehr frisch. Hat nicht mehr diese Dynamik, es hat nicht mehr diese Kraft. Die Freude ist nicht wirklich so da. Die Kraft, die sagt, ja, ich will das. Diese Sehnsucht, die wird auf einmal verwässert. Die wird flach, die nimmt ab. Und wenn man so eine Predigt hört, wie zum Beispiel, dass wir leidenschaftlich sein sollen oder im Römerbrief heißt es ja, seid brennend im Geist, da kann man das ganz schnell als Manipulation empfinden. Boah, der will mich in was reinschubsen, aber ich bin ja schließlich authentisch, ne? Ich stehe ganz authentisch zu dem Gesetz der Gravitation, was mich am Boden hält. Gerne, kannst du gerne machen, wenn das für dich das bedeutet und du mit dem Zustand in deinem Leben zufrieden bist, okay. Aber wenn du damit nicht zufrieden bist, dann komm mal noch einen Schritt mit und nimm mal dieses Gebet mach es zu deinem Gebet. Ich hatte vor in den letzten Wochen vorgeschlagen, lass uns mal diesen Psalm, diesen ganzen Psalm 51, dass du den dir in deiner stillen Zeit, in deiner Zeit mit Gott mal so richtig intensiv reinziehst, durchbetest, mal durchliest, nochmal lesen, drüber nachdenken, mal einzelne Sätze davon unterschiedlich lesen, unterschiedlich betont lesen, so richtig darüber brüten, es anfangen zu beten. Gerade das hier, das kannst du so wunderbar zu deinem eigenen Gebet machen. Schaff in mir ein reines Herz, weil ich will dich sehen. Ich will dir begegnen. Ich suche diese Begegnung. Ich suche diese Begegnung, die genau diese Leidenschaft in mir freisetzt, die genau diese Sehnsucht in mir freisetzt, wie wir sie anfangs im Psalm 84 gelesen haben. Schaff in mir ein reines Herz. Gravitation. Die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Jakobusbrief, Kapitel 1. Trennt euch deshalb von Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, sondern ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Also, das ist schon mal so ein Anfang, dieses Gesetz zu spüren, da gibt es Dinge, die halten mich fest am Boden. Und irgendwo gibt es Dinge, da von diesen Dingen, die mich da so fest auf dem Boden halten, muss ich mich trennen. Weil sonst halten die mich auf dem Boden. Das ist so ein Anfang davon. So, irgendwo ist etwas, wovon ich mich loslösen muss, wovon ich mich trennen muss. Dann gibt es etwas, wofür ich mich öffnen soll, nämlich die Kraft des Wortes Gottes. Jesus sagt im Johannes Kapitel 8, 32, 33, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch verändern, die wird euch freisetzen. Also öffne dich für diese Kraft Gottes. Es gibt tolle Bilder vom Wort Gottes, zum Beispiel im Hebräerbrief. Da gibt es eine Stelle, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam in dir. Es ist wirksam in dir. Deshalb diese Ermutigung, nehmt das Wort Gottes an. Lass es in dir wohnen, denn es ist lebendig, es ist wirksam. Und dann kommt noch so ein krasser Satz, da heißt es, denn es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es trennt Geist und Seele. Es macht uns aufmerksam. Es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens, heißt es weiter. Das heißt, das Wort Gottes hilft mir dabei, Dinge zu erkennen, von denen ich mich trennen muss. Es geht nicht um Moral und es geht nicht um gesetzliche oder religiöse Regeln und Gesetze, sondern es geht darum, dass ich in dieser Beziehung mit Gott das erlebe, wo ich merke, okay, das tut nicht gut, das hält meine Füße auf dem Boden in einer Weise, dass ich das Gesetz der Gravitation eben nicht überwinden kann. Öffne dich. Und dann, wenn du es empfängst, tu etwas damit. Tu einen Schritt. Zum Beispiel, fang an, dich im Lobpreis mehr reinzugeben. Mehr als das letzte Mal. Und beim nächsten Mal wieder mehr. Fang an, Schritte zu gehen. Fang an, diesen Psalm zum Beispiel zu lesen und zu beten. Fang an, wenn du merkst, da tut sich was in dir und du merkst, okay, jetzt wäre, glaube ich, dieser Schritt dann. Vielleicht wäre es sogar mal dran, sich bei jemandem zu entschuldigen. Vielleicht und so weiter. Meistens fängt der Geist Gottes an, dir Dinge zu zeigen, wenn du dich wirklich darauf einlässt. Aber wir müssen uns das Gesetz der Gravitation noch etwas genauer anschauen. Und zwar, gehen wir einen Schritt weiter. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 5. Bringt uns das sehr krass auf den Punkt. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Ihr Lieben, das ist eigentlich die konkrete Erklärung, was es mit diesem Gesetz der Gravitation auf sich hat. Es ist wie ein Gesetz. Die menschliche Natur, die selbstsüchtige Natur, die fleischliche Natur, das ist so ein älteres Wort aus älteren Übersetzungen, aber bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Wer sich von seiner eigenen Natur, von seiner selbstsüchtigen Natur, und so viel zum Thema authentisch, wem gegenüber willst du denn authentisch sein? Deiner fleischlichen Natur? Hallo? Oder wollen wir merken und spüren, nee, meine fleischliche Natur, die hat andere Absichten, verfolgt andere Ziele. Sie will etwas anderes, sie ist auf das ausgerichtet, was meinen Bedürfnissen dient, was meiner natürlichen Natur, meiner Persönlichkeit, meinem natürlichen Wesen dient. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, auf das, was der Geist Gottes will. Und ich muss es anerkennen, ich muss diese Realität anschauen und sagen, ja, so ist das in mir. Das ist das Gesetz der Gravitation. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Also krasser geht es ja schon gar nicht mehr. Und unterstellt sich nicht dem Gesetz Gottes und er ist auch gar nicht dazu fähig. Die Bibel nennt es im Römer 8 das Gesetz der Sünde und des Todes und stellt dem gegenüber das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus oder aus Christus. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist das Gesetz der Gravitation. Das hält mich auf dem Boden. es verhindert. Ich höre Botschaften. Vielleicht hast du Anfang des Jahres habe ich ab und zu mal diesen Adler im Hüterstall zitiert. Erinnerst du dich vielleicht? Ja, wie fühlst du dich heute? Wie ein Adler im Hühnerstall? Wie fühlt sich wohl so ein Adler im Hühnerstall? Er merkt, da gehöre ich nicht hin. Aber er kommt nicht raus. Es gibt das Gesetz der Gravitation. Er will fliegen, aber er kann nicht. Er muss das Gesetz der Gravitation brechen. Er muss es überwinden. Durch das Gesetz des Geistes und Lebens in Christus. Deshalb heißt es dann weiter im Römerbrief, es gibt keine Verdammnis mehr, keine Anklage für die, die in Christus Jesus sind. Und ich möchte heute Morgen einen speziellen Aspekt davon uns nochmal vertiefen, was es bedeutet und wie das ganz praktisch aussieht, dass ich in dieses Gesetz des Geistes und des Lebens hineinkomme, sprich in diese Dimension, in diese Kraft, die genau diese Kraft der Gravitation überwindet, die stärker ist als das Gesetz der Gravitation und mich auffahren lässt mit Flügeln wie Adler. Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem 1. Petrusbrief. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle aber sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. So demütigt euch nun die gewaltige Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Dieses Wort Älteste hat eigentlich zwei Bedeutungen. Man könnte auch übersetzen den Älteren. So, das ist ein Aspekt und den will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ihr alle aber sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Was ist das jetzt? Das bringt nochmal so eine andere Dimension rein. Ihr sollt euch gegenseitig unterordnen. Das hat etwas mit einer Haltung zu tun, wie wir uns einander begegnen. Eine Haltung von Wertschätzung. Aber was da drin steckt, ist eigentlich eine Erfahrung, die Petrus gemacht hat. Das heißt nämlich in einer anderen Übersetzung, umkleidet euch mit Demut. Wo hat er diese Erfahrung gemacht, Petrus? Habt ihr eine Idee? Er hat diese Erfahrung gemacht, als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Als Jesus sich dieses Handtuch umgebunden hat, umkleidet euch, und sich hingekniet hat und den Jüngern die Füße gewaschen hat. Ein Job, den normalerweise nur der allerniedrigste Haussklave zu tun hatte. Es war eine Tradition, es war eine Sitte, es war nichts, von daher nichts Ungewöhnliches. Aber was ungewöhnlich war, war, dass das normalerweise der niedrigste Haussklave tat. Aber nicht der Hausherr. Absolut gar nicht. Und das hat den Petrus so tief beeindruckt und bewegt, diese Erfahrung, die er da gemacht hat. Wie Jesus sich da hinkniet oder wie auch immer die Position gewesen sein mag. Ja, aber dieses Bild, diese Erfahrung, wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat, das hat ihn zutiefst beeindruckt. Und ich meine, wie ist das? Was hast du für eine Perspektive auf einen Menschen, wenn du ihm die Füße wäschst? Seid ihr da? Du guckst von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Und das ist eine entscheidende Haltung. Das ist eine entscheidende Haltung der Wertschätzung. Weil wir leben im Reich Gottes in einer Kultur der Ehre. Jesus ehrt den Vater, der Vater ehrt den Sohn, der Heilige Geist tut nichts aus sich selbst heraus, er ehrt den Sohn. Damit der Sohn wieder den Vater ehrt. Das Reich Gottes, das Wesen Gottes ist eine Kultur der Ehre. Aber das ist ein Nebengedanke. Aber das ist das Bild. Das ist das Bild, nicht als Nebengedanke, aber das ist schon ein zentraler Punkt, den Petrus hier geprägt hat für sein Leben. Es gibt manchmal so wirkliche Schlüsselerfahrungen in unserem Leben, die uns zutiefst prägen. Und dann kommt als Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung, ja, seid einander untertan oder ordnet euch einander unter. Und dann kommt dieser entscheidende letzte Satz. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und da liegt ein echtes Geheimnis drin. Ich behaupte sogar, dass es ein Geheimnis ist, was nur wenige wirklich verstehen. Weil es braucht eine echte Bereitschaft. Es braucht eine echte Bereitschaft, die genährt ist von dieser Sehnsucht nach Begegnung mit Gott. Eine echte Bereitschaft, sich rückhaltlos auf diese Begegnung mit Gott einzulassen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Die Hand Gottes steht für Gottes Handeln, Gottes Wirken. Demütigt euch unter die Hand Gottes, sein Herz, sein Wesen, aber auch sein Handeln, seine Wege, sein Willen für dein Leben, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Da habt ihr es wieder, das Gesetz des Geistes und des Lebens, was das Gesetz der Gravitation überwindet. Die, die auf den Herrn harren, die sich darauf einlassen, werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Sie werden erhöht werden über die Umstände. Sie bekommen eine andere Perspektive auf die Umstände, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das meint nicht irgendwann in der Ewigkeit. Wir stehen davon vor als Kirche, wir stehen als Gemeinde davor, dass Gott uns in eine neue Ebene hineinbringen will. Und ich glaube, dass es genau das braucht von unseren Herzen. Nicht einfach nur zu sagen, oh toll, der Pastor hat gesagt, Gott will uns auf eine neue Ebene bringen. Ich bin mal gespannt, was da so passiert. Und wann kommt es denn endlich? Ja? Und wie wird denn das aussehen? Ah, das wird bestimmt cool. Ich bin mal gespannt. Ja, ist okay. Ich meine, ich bin auch begeistert. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, wie Gott handelt. Gott hat immer eine Strategie. Er hat immer einen Weg. Gott hat nicht einfach das Volk Israel von Ägypten ins verheißene Land gebeamt. So hätte er ja machen können, ne? Wie mit dem Philippus. Kennst du die Geschichte? Der war unterwegs, hat jemandem das Evangelium erklärt und im nächsten Augenblick war der woanders. Also wie das geht, da möchte ich gerne mal mitmachen. Also in das Taxi möchte ich gerne mal einsteigen. Okay, aber das hat Gott nicht mit dem Volk Israel so gemacht, sie einfach darüber versetzt, sondern er hatte eine Strategie, er hatte einen Weg. Und Gott hat eine Strategie für uns. So demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch hineinführen kann in dieses Neue, in diese neue Ebene. Und ich glaube, da steht jeder für uns an seinem Punkt. Was heißt das für mich? Was heißt das konkret für uns als Church? Ich will mal ein Problem benennen, was so ganz, ganz verbreitet ist. Und zwar das Problem von Kränkungen. Kränkungen sind eigentlich ein tolles Beispiel, an dem man das deutlich machen kann. Kränkungen führen dazu, dass deine Gedanken sich um einen Schmerz drehen. Und wenn du das jetzt mal zur Anwendung bringst, was du hier gerade gehört hast, dass deine eigene Natur, deine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund hat und du guckst das an und denkst, boah ja, das, ja und überhaupt und was haben die sich dabei gedacht und was hat der überhaupt da? Ja, und deine eigene Natur baut dir selbst ein Gefängnis von Emotionen und Gedanken, aus denen du einfach nicht rauskommst. Das Gesetz der Gravitation hält dich am Boden. Ich habe gerade die Tage sowas erlebt mit jemand, wo ich ein Gespräch hatte mit jemand und ich dachte, was will der? Was will der jetzt von mir? Kennst du das? Und ich habe gedacht, boah, irgendwie kam mir das komisch vor. Ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen und es gibt diese Momente, die haben so eine komische Nachwirkung. Kennt ihr das? Ja, so nicht nur in dem Moment, sondern du gehst aus dem Moment raus und plötzlich fängt das an, in deinem Kopf zu arbeiten. Ja, unter der Dusche, dann zu Hause, am nächsten Morgen und das arbeitet in dir und das wird plötzlich immer größer und du denkst, boah, also das war ja eigentlich unmöglich, was er da gesagt hat. Und wenn du das merkst, dann wisse, das Gesetz der Sünde und des Todes wirkt. Deine Natur, deine menschliche Natur hat deine eigenen persönlichen Interessen im Vordergrund und verfolgt sie mit jedem Gedanken und jedem Gefühl und unterstützt dich darin. Und dann gibt es nichts anderes als, wenn du wirklich daraus willst, dass du eine klare Entscheidung triffst. Wo bist du denn, wenn du dich so in diesen Gedanken verlierst? Wo bist du dann? Bist du bei dir? Nein, du bist bei dem anderen. Du bist bei dem anderen, was er gesagt hat und getan hat, und du gibst dem, was er gesagt und getan hat, Macht über dich, über deine Gefühle, über deine Gedanken. Dieses Ereignis beherrscht dich. Und wenn dieses Ereignis dich beherrscht, dann bist du taub für alles, was von Gott kommt. Du kannst nicht mehr hören, du kannst es nicht mehr sehen. Dein Herz muss erstmal wieder rein werden davon. Und das braucht eine Entscheidung. Und die erste Entscheidung ist, okay, woher kommt die Bedeutung, die das Ding jetzt plötzlich für mich hat? Kommt das von draußen oder kommt das vielleicht von drinnen? Und vielleicht merkst du dann plötzlich, nee, ich bin eigentlich derjenige, der dem Ereignis die Bedeutung beimisst. Ich bin derjenige, der die Bedeutung produziert, die ein Ereignis für mich hat. Niemand anderes. Also kann ich eine Entscheidung treffen zu sagen, stopp. Ich bin nicht bereit, mich weiter davon beherrschen zu lassen. Dann wirst du merken, das Gesetz der Gravitation ist stark. Es hält dich weiter am Boden. Du hast eine Entscheidung getroffen. Du willst dich nicht von diesen Gefühlen beeinflussen lassen weiter. Aber es wirkt. Es wirkt. Und dann braucht es noch ein bisschen mehr Entschiedenheit. Und dann kommt sowas, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Oder, wie Jesus sagt, geht durch das enge Tor. Das Tor vom Verderben ist breit und ebenso der Weg dorthin. Und viele Menschen gehen hin, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Und deshalb finden ihn nur wenige. Vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört und denkst, ja, das hat was mit Bekehrung zu tun. Ne? Wenn wir bekehrt sind, dann sind wir ja durch die enge Pforte. Das ist nicht falsch. Aber ich glaube, dass im Leben immer wieder solche Abschnitte kommen, wo du genau vor dieser Entscheidung stehst. Da gibt es eine enge Pforte. Der Weg, da gibt es einen Weg, der ist ziemlich breit, der ist ziemlich klar, oder da kann ich gut gehen. Aber dieser andere Weg, der ist fast so ein bisschen, er wirkt fast so ein bisschen versteckt. Und er kommt dir zunächst an gar nicht mal als Option in Sinn. Warum? Weil deine menschliche Natur deine eigenen Vorteile im Sinn haben, wie wir gerade aus Römerbrief 6 gelesen haben. Deshalb, und wenn du davon voll bist, siehst du es nicht. Du siehst es nicht und du verstehst es nicht und du verfolgst es auch gar nicht. Deshalb ist es so wichtig, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, Gott, David hat das einmal so schön gesagt, auch in dem Psalm 51 zum Beispiel, Gott, ich erhebe meine Seele zu dir. Ich merke, ich komme mit meinen Gedanken und Emotionen gerade gar nicht klar. Die haben Kraft. Da steckt die Kraft der Gravitation drin. Sie halten mich am Boden. Aber ich weiß, deine Kraft. Schon mal gelesen, Epheserbrief, da steht es, da heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Jesus ist in dir am Werk. Aber es braucht als nächstes diese Entscheidung zu sagen, okay, ich öffne mich, ich sehe, Jesus, du bist in mir am Werk. Und ich öffne mein Herz dafür. Und ich bringe meine Gedanken und Emotionen wohin? Wo ist der beste Ort, diese Dinge zu entsorgen? Fachgerecht zu entsorgen. Am Kreuz. Amen. Kein schöner Ort, ich weiß. Deshalb will unsere Natur auch gar nicht dahin.
Aber das ist der Ort, wo sie fachgerecht hingehört und entsorgt werden kann und ihre Kraft verliert. Das Kreuz. Also richte ich meinen Glauben, meinen Fokus weg von meinen Gedanken. Und wenn ich sie immer wieder entscheiden muss und immer wieder und vielleicht nochmal und vielleicht zum 100. Mal, aber ich lasse mich nicht beherrschen von den negativen Gedanken und ich schaue da drauf, auf das Kreuz. Diese enge Pforte, manchmal ist es ganz eng. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, mit mir diese enge Pforte zu suchen. Wo ist das Enge, wo du vielleicht durch musst? Wie beginnt Leben? Wie beginnt Leben? Nachdem es gezeugt wurde, muss es durch einen ganz engen Geburtskanal. Und das ist irgendwie wie so ein Prinzip, geistliches Prinzip, ein Lebensprinzip. Und vielleicht wird es nicht so sein, dass in den nächsten Wochen hier plötzlich der Geist Gottes so reinknallt, dass wir alle nur noch staunen. Vielleicht kommt tatsächlich erstmal solche Momente, die wehtun, wo wir Dinge anschauen müssen, wo wir sagen müssen, oh Gott, reinige uns. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist. Ich möchte uns einladen, gemeinsam zu beten. Und genau dieses Gebet zu beten. Und zu beten, Gott, erkläre du uns das. Du kannst den Heiligen Geist einladen. Der Heilige Geist ist der perfekte Lehrer, der dir hilft. Er ist der Lehrer, der dich hineinführt in die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit anschaust, dass du Dinge dann, Kränkungen, Verletzungen, Enttäuschungen, was auch immer dein Thema ist, Stolz. Stolz und Überheblichkeit, großes Thema. Und dass du den Heiligen Geist einlädst. Heiliger Geist, mach mir das so richtig lebendig, lach es mir bewusst. Aber heute Morgen geht es erstmal darum, auch diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich entscheide mich, den nächsten Schritt zu gehen, ich entscheide mich, auf dieses Wirken Gottes einzulassen. Er, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, jetzt in diesem Augenblick, wenn du dein Herz ihm öffnest. Darf ich einladen, dass wir zum Abschluss des Gottesdienstes aufstehen und Gott ganz bewusst unsere Herzen hinhalten und sagen, Gott, hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Jesus. Jesus. Streck dich aus. Streck dich aus. Streck dich aus nach Gott. Er berührt dein Herz. Er sucht dein Herz. Er sucht das Herz, das sich dir ihm öffnet. Und er will dir begegnen, er wird dir helfen. Danke, Gott. Ich möchte mal, bevor wir weiterbeten, fragen, ist jemand hier heute Morgen? Du bist dir nicht sicher, ob wirklich dein Herz versöhnt ist mit Gott. Du bist dir nicht sicher, ob du deine Ewigkeit mit Gott verbringen kannst. Dann möchte ich dir jetzt gerade Gelegenheit geben, genau das zu bekennen, zu sagen, Gott, ich brauche dich und ich will dich. Ich will dir gehören. Wenn du hier heute Morgen bist und das ist dir irgendwie fremd, dir fehlt dieser Zugang zu Gott. Jetzt ist der Augenblick, wo du diesen Zugang zu Gott bekommen kannst. Und alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und zu dieser Entscheidung möchte ich dich ermutigen. Das heißt im Römerbrief, Kapitel 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass er den von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So, wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott dich liebt, dich leidenschaftlich liebt und dich will, die Beziehung mit dir will und du möchtest in diese Beziehung mit Gott hineinkommen. Du möchtest diese Versöhnung mit Gott erfahren und sagen, Jan, ja Gott, ich will mit dir leben und mit dir unterwegs sein. Dann lade ich dich ein, jetzt in diesem Augenblick diese Entscheidung zu treffen. Und ich werde jetzt gleich bis drei zählen und dir die Gelegenheit geben, das Bekenntnis dadurch auszudrücken, dass du kurz deine Hand hebst. Ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, ein bisschen komisch und du brauchst dich nicht zu schämen und ich möchte die anderen bitten, wirklich die Augen geschlossen zu halten. Aber Glaube braucht ein Bekenntnis. Glaube braucht eine Ausdrucksform. Und die Hand heben ist eine Form des Ausdrucks. So möchte ich dich einladen, dieses Bekenntnis auszudrücken. Und ich zähle jetzt bis drei und lade dich ein, bei drei deine Hand zu heben. Wenn du spürst, ja, das ist jetzt dran für mich, das ist mein Thema. Heute ist mein Tag, endlich klar Schiff zu machen, dass mein Herz in Ordnung kommt mit Gott. Eins. Jesus ist für dich gestorben. Gott hat seine Liebe da drin zum Ausdruck gebracht, dass Jesus für dich an diesem Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und er drückt seine Liebe und seine Sehnsucht darin aus, dass du ihm begegnest. Zwei. Gott braucht dein Ja. Liebe braucht die Freiwilligkeit. Liebe braucht die freiwillige Entscheidung, ja, ich will das. Und wenn du das willst, dann heb jetzt bei drei bitte kurz deine Hand als Ausdruck deines Glaubens. Drei. Du bist hier heute Morgen und es ist deine Chance, dein Leben in Ordnung zu bringen mit Gott, zu sagen, Gott, hier bin ich. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und du kannst es, lass uns das gemeinsam beten. Wir beten es gemeinsam, um dich zu unterstützen, dass du dein Herz Gott öffnen kannst. Amen?
Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Ich will dein Kind sein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Nimm mich an als dein Kind. Danke für das Kreuz. Danke für deine Liebe. Ich nehme es jetzt an. Ich bin jetzt dein Kind. Amen.